Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Jan Philipp und ich bin euer Host. In unserer heutigen Folge haben wir Thorsten Recht zu besuchen. Thorsten ist Eigentümer des Restaurants Bahnsteig 1 und er ist alter Herr der Bonner Burschenschaft Alemannia. Schön, dass du hier bist.
Hallo, moin. Freue mich, hier sein zu dürfen.
Sehr schön. Dann fangen wir doch mal direkt an. Wie alt bist du?
Ich bin jetzt 42.
Wann bist du aktiv geworden?
Nachdenken, aber, zum ersten Mal aktiv bin ich im Wintersemester 02/03 aktiv geworden.
Dann auch in Bonn?
Da war ich noch kein Bonner Alemanne. Ja, noch in Bonn, ja.
Was hast du denn vorher gemacht?
Ich war vorher für 5,5 Semester CVer in Bonn.
Nein. Sehr spannend.
Ja, ja.
Scheint so unter dann euch Würden so ein Ding zu sein.
Ja, das ist möglich, aber mir hat sich dann die große, weite Corpo-Welt ein bisschen aufgetan und dann haben wir doch mit ein paar Leuten gedacht, wir lassen den Bund jetzt mal bunt sein und erstmal ein Dreivierteljahr gar nichts gemacht und dann haben wir uns tatsächlich zu zweit entschlossen, Alemann zu werden und das auch bis dahin beide nicht bereut.
Okay, und warum Burschenschaft dann? Also statt halt CV weiterhin? Was waren Gründe?
Ja, die Alemannia ist ja eigentlich ein sehr besonderer Bund, nicht? Das ist ja, wir sind ja jetzt nicht die klassische Burschenschaft, würde ich mal sagen. Wir sind zwar alt, wir sind groß, wir haben eine geile Hütte. Und der Punkt war einfach, dass da eine unglaublich gute Mischung an Leuten damals aktiv war. Und mit denen hatte ich immer ein sehr enges und dichtes Verhältnis, auch schon zu Triboan-Zeiten. Und das hat sich dann irgendwann einfach schrittweise ergeben. Ob da nun Burschenschaft oder Chor oder Landsmannschaft davor stand, das war mir dann eigentlich völlig egal. Ne? Das spielte keine große Rolle. Ne? Klar, wir bei uns war natürlich Fechten ein Thema, was beim CV nicht das Thema war. Und klar ist auch ein bisschen Deutschland das Thema gewesen. Ne? Also so ein bisschen Politik ist ja dann schon der Fall. Aber ja, wir sind eine rote Burschenschaft. Das heißt, bei uns ist das Politische eigentlich geht eigentlich nach innen. Ne? Das ist das findet nicht nach außen statt, das ist letztlich jedem Mitglied selbst überlassen. Und da sind wir natürlich auch ein bisschen anders aufgestellt. Und damals sind wir noch in der neuen deutschen Burschenschaft gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es da den Restbestand neue deutsche Burschenschaft noch gibt oder nicht. Ich glaube ja, aber wir haben uns eigentlich immer mehr durch unseren Verband, den Roten Verband definiert. Da sind wir so ein Freundschaftsverbund von 7 Bünden. Und das hat es eigentlich ausgemacht.
Ja, spannend. Und wo seid ihr heute? Seid ihr ADB heute oder
davon? Wir sind gar nichts mehr. Wir sind nur noch im Roten Verband. Und das, wir sind alle als Bünde alt genug und groß genug, dass uns das auch völlig ausreichend ist. Ich glaube, die Burgkelleraner in Jena und die Münsteraner, der Pflüger, die sind ein bisschen an den ADB angebandelt. Ich weiß gar nicht, ob die Mitglied sind. Das ist mir auch ehrlich gesagt mittlerweile völlig Wurst. Aber wir bei der Alemann haben lange genug dafür gekämpft, aus der neuen DB dann irgendwann rauszukommen. Und uns genügt eigentlich unser Freundschaftskartell. Und das pflegen wir auch sehr gut. Und das ist, glaube ich, lebendiger und spannender, als die meisten Verbände es sind.
Ja, mein Bund ist ja ehemalige deutsche Hochschulburschenschaft, die 99 in die DB fusioniert ist. Und wir sind damals nicht mit rein. Wir sind auch dachverbandsfrei. Und es hat seine Vor- und Nachteile, ne? Also ich meine, wenn ihr da groß seid und ein Kartell halt vor allem auch habt oder einen Kreis, dann habt ihr ja dachverbandsähnlichen Austausch von sehr, ich würde mal sagen, gleichgesinnten Verbindungen, oder?
Auf jeden Fall. Das ist ja auch das, was es letztlich ausmacht, ne? Dass man in ganz Deutschland, und wir sind eigentlich ganz gut verteilt, von Göttingen, Marburg, Erlangen, Berlin, Jena, Münster, nicht? Das ist ja echt eine schöne breite Verteilung in Deutschland. Und du kannst eigentlich überall hinfahren und du musst auch überall hinfahren. Ne? Das ist schon bei uns sehr wichtig, dieses Freundschaftskartell auch zu pflegen. Und das macht auch Spaß. Ne? Dann kann man sich es auch einfach selber definieren. Wird nicht noch durch Bünde, mit denen man eigentlich gar nicht viel gemein hat, irgendwie fremdbestimmt. Und das da hatten wir eigentlich keine Lust mehr drauf. Ne? Dafür sind wir zu alt, dafür sind wir zu groß, dafür sind wir zu erwachsen.
Sehr schön. Wo siehst du denn die Zukunft der burschenschaftlichen Bewegung allgemein? Also ich meine, wir haben eine sehr große Defragmentierung, vor allem in den letzten 10 Jahren ja auch gehabt.
Ja, ich sehe nicht, dass die DB noch ein Erfolgsmodell ist. Also was da an DB und BG übrig geblieben ist, das sind ja meistens irgendwelche, ich sag mal, Restbestandsbünde. Da ist ja nicht mehr viel übrig. Die ADB ist ja ganz erfolgreich, die machen das ja auch ganz gut, positionieren sich ganz gut und haben da auch große und traditionsreiche Bünde drin. Aber ich sehe uns da nicht. Also ich denke mal, wir gehen in unserem Freundschaftskartell im Roten Verband, gehen wir so gut auf und haben da so ein tolles Netzwerk und so einen guten und direkten Austausch. Ich wüsste nicht, was da ein Verband noch besser machen könnte, nicht? Also sowohl auf der, ich sag mal, Spaßseite als auch auf der Arbeitsseite. Auf der Spaßseite sowieso nicht, aber...
Klingelt es aus der Stunde bei mir, das ist doch die arminische Bewegung eigentlich, oder?
Ja, genau, arministische Burschenschaft, ja. Das ist richtig. Rote Burschenschaft, arministisches Prinzip, ja, das ist auch bei uns eigentlich immer sehr gepflegt. Und das heißt halt auch immer, du bist ein offener Bund, du bist ein sehr vielfältiger Bund und das waren wir immer schon und das werden wir auch immer sein. Und das macht auch das Aktivsein bei uns aus. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch heute noch sehr attraktiv als Bund und haben da immer guten und, sehr soliden Nachwuchs.
Das ist schön. Das ist bei mir im Bund auch so. Wir sind auch arministisch, würde ich mal sagen, so von der Ausrichtung, ohne natürlich Teil von eurem Kreis zu sein. was hast du studiert?
Wir sind ja auch ein bisschen älter, glaube ich, als ihr.
Ein bisschen. Vielleicht 100 Jahre mehr oder so.
Wir feiern dieses Jahr 180.
120 Jahre.
Ja.
Wir sind so eine typische Burschenschaft, die in diesem Ausbau der Universitäten in den 60er Jahren gegründet worden ist. Und unsere Uni ist ja auch Betonbrutalismus und
Ja, ich meine, Bonn ist ja auch eine der Städte, ne? Da, wenn es da keine alten, traditionsreichen Bünde gibt, wo denn sonst?
Ne? Wobei ihr auch viel Glück gehabt hattet. Ich habe meiner Masterarbeit damals voller Erstaunen festgestellt, dass eigentlich Duisburg vom preußischen König mit den Geldern ausgestattet werden sollte, ist dann aber zurückgefahren worden und dann hat man sozusagen den Plan für Bonn aus der Schublade rausgeholt und hat das ganze Geld dann in Bonn gesteckt, was dann dazu geführt hat, dass Bonn eine sehr renommierte Universitätsstadt geworden ist.
Das stimmt, das habe ich auch mal gelesen. Bonn hat ja dann auch mal als Hauptstadt ein bisschen Glück gehabt, nicht? Also eigentlich hat Bonn durchaus eine glückliche Tradition. Selbst mit dem Regierungsabzug hat ja Bonn durchaus auch auf vielen Ebenen profitiert, nicht? Das ist ja heute immer noch eigentlich eine sehr gut aufgestellte Stadt, wie ich meine.
Ich finde es auch toll, wenn ich in Bonn unterwegs bin bei den Verbindungen, da ist es immer ein ganz spezielles Feeling. Vor allem je näher die Bünde irgendwie an dem ehemaligen Regierungsbereichen halt dran sind, ist das immer so ein lustiger Kontrast, wenn die dann irgendwie Party machen und irgendwie dann da mit dem Sakko mit der Fluppe im Mund auf dem Balkon stehen, laut Musik anhaben. Rechts daneben ist dann ein Ministerium, wo dann seriös deutsche Politik betrieben wird und dann der ein oder andere Minister dann praktisch, also im übertragenen Sinne, um 18 Uhr das Ministerium verlässt, sein Band überzieht und zu seinem Bund geht. Ne? Das ist auch...
Ja, es war immer früher, wenn man dann zur Party der Bonner Bayern ging, CVer, wo ja auch Friedrich Merz unter anderem alter Herr ist. Und dann ging man in die Straße, wo die ihr Haus haben. Links das Auswärtige Amt, rechts die Synagoge, also zwischen Polizeischutz und Beamten, die gerade Feierabend machen, ging man aus Barbarenhaus zu und um sich da dann ein bisschen Bier zuzufügen. Das war immer so. Ist heute noch sehr lustig. Ne? Ist natürlich ein bisschen weniger los heute da. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern. Das war noch zu meiner Zeit noch ein bisschen mehr ausgestattet da, die Ministerien.
Definitiv. Und Bonner Barbaren sind ja auch ein spannender Bund. Hast ja gesagt, Friedrich Merz ist da ja auch aktiv. Ich habe meine Bachelorarbeit, habe ich unter anderem über Hans Globke geschrieben.
Ah ja.
Der CVer, der für den KV-Kanzler gearbeitet hat. Ja, was hast du eigentlich studiert?
Ich habe erst Jura studiert, relativ lange, relativ wenig erfolgreich, weil ich eigentlich immer Vollzeit in einer Eventagentur gearbeitet habe. Habe da auch immer so ein bisschen Personalmanagement gemacht. Das heißt, ich habe immer meine Kommilitonen und Bundesbrüder angeschleppt, um mit denen da quasi die Veranstaltung aufzufüllen. Da haben wir auch so Teamkoch-Events rausgekitzelt. Deswegen war das Jurastudium dann, das war mit dem Jurastudium nicht so 100% vereinbar. Das hat dann irgendwie im ersten Examen ist das dann nicht sehr erfolgreich geendet. Und dann habe ich noch, weil ich dann doch gesagt habe, jetzt muss ich aber irgendwas noch machen, habe ich noch BWL an der Hochschule in Rheinbach nachgeschoben. Also Business Administration, so ein bilinguales Wirtschaftsstudium.
Auch mit
das Abschluss? Ging dann auch überraschend, das hat dann auch überraschend gut geklappt. Da war ich dann auch ganz zufrieden.
Okay, auch mit Abschluss?
Ja, ja. Witzige Geschichte eigentlich. Ich habe dann, ohne jetzt vorweggreifen zu wollen, meine Abschlussarbeit. Ich war dann bei der Post noch und hätte da auch meine Abschlussarbeit schreiben können, aber die Perspektive auf die nächsten Jahre Bürojob, die war für mich nicht so attraktiv. Und da ich ja immer schon dieses Thema Event-Gastronomie, Gastronomie-Events, Koch-Events nebenbei in meinem Nebenjob gemacht hatte, und mein Papa hier vor 25 Jahren mit zwei Freunden diesen Bahnhof gekauft hatte und daraus Gastronomie gemacht hatte. Und genau im Zeitpunkt meines Abschlusses da im BWL-Studium der Pächter hier, der neue Pächter, nicht besonders erfolgreich war, habe ich mir dann überlegt, pass auf, ich mache das jetzt für euch 2 Jahre. Und dann schmeißt ihr den raus und dann verkaufen wir hier die Bude. Und habe dann mit meinem Prof an der Hochschule ausgemacht, dass meine Abschlussarbeit dann nicht bei der Deutschen Post geschrieben wird, sondern ich über Erfolgsfaktoren in der Gastronomie anhand der Restrukturierung eines gastronomischen Betriebs im Ahrtal schreibe.
Ah, cool.
Mein Banker hat sich über 80 Seiten voll ausformulierten Businessplan sehr gefreut. Also,
also mehrere Fliegen mit einer Klatsche dann geschlagen.
Ja, ja, das war gut. Das hat dann auch zum erfolgreichen Abschluss geführt. Also das war schon, hat gut funktioniert. Ja, ist jetzt auch schon über 10 Jahre her. Ne? Insofern war die Idee, dass die Bude hier nach 2 Jahren dann zu verkaufen, war dann auch irgendwann vom Tisch.
Ja, ich meine, warum nicht, wenn es läuft. Und das ist ja auch das eigene Business. Und ich meine, du bist ja dann besonders qualifiziert. Ne? Also auf jeden Fall.
Ja. Naja, ich sag mal so, das Gastronomische, was man vorher im Nebenjob so ein bisschen gespielt hat, das musste man doch schon hier noch in der harten Schule lernen. Also das, dass ich nach 2 Jahren festgestellt habe, huch, also was ich da mit dem Businessplan mal aufgeschrieben habe, dass das so alles gar nicht funktioniert, ist, okay, das machen wir jetzt mal einen Haken dran und gucken mal und drehen jetzt mal langsam alle Schräubchen.
Die Bank hat ihren Businessplan bekommen. Ne?
Also. Ja, ja, genau, genau. Die haben dann irgendwann mal zwischendurch gemeckert, weil das alles nicht so funktioniert hat. Ne? Also, ja. Aber ja, mittlerweile sind wir auch eigentümerseitig anders aufgestellt. Das heißt, es ist jetzt Hälfte, Hälfte zwischen mir und meinem Onkel. Also alles in der Familie inzwischen. Also und mein Onkel hält da eigentlich nur den Teil noch um den mir irgendwann dann auch zu geben. Nicht? Das ist eigentlich der Plan.
Sehr schön. Dann lass uns noch mal kurz über deinen Bund sprechen. Du hast halt jetzt 180 Jahre alt, dementsprechend in den 1840ern dann geboren, gegründet.
Ja, 1844, ja. Als älteste Bonner Burschenschaft.
Sehr schön. Also noch in der Zeit der Greifswalder Beschlüsse praktisch, ne? Also sie sind ja erst 1848 aufgehoben worden.
Ja, ziemlich genau.
Und was sind eure Farben?
Ja, Schwarz-Rot-Gold natürlich.
Sehr schön.
Ja, wir sind ja der älteste Bund vor Ort. Natürlich haben wir Schwarz-Rot-Gold.
Ja, wie groß ist denn dein Bund?
Wir haben so 140 Mitglieder inzwischen noch. Also sind auch ein bisschen geschrumpft natürlich über die letzten Jahre, aber haben jetzt eigentlich, würde ich sagen, in den letzten 10 Jahren eher ein bisschen dazu gewonnen als verloren. Nicht? Also ganz gute Nachwuchsarbeit, das hält sich eigentlich sehr konstant. Wir sind aber auch, ich sag mal, sehr gut aufgestellt, nicht? Weil wir haben echt ein tolles Haus mit großem Grundstück und da ist der ehemalige, also die Terrasse haben wir irgendwann halbiert, nicht? Da standen mal unsere Bootshäuser drauf, das ist dann als Biergarten verpachtet, ne? Biergarten Schänzchen, ist ja auch bekannt, unten vorne, wo früher mal die Kegelbahn ist, zum Rhein hin, also wir liegen direkt am Rhein mit dem Haus, wie so eine Rampe, ne? Das heißt auch das Schänzchen, das Haus. Mhm. Und vorne, wo früher die Kegelbahn war, direkt am Rhein, da ist auch als Restaurant verpachtet und uns gehört dann auch noch das Nebenhaus mit einfach fremdvermieteten Studentenapartments. Das heißt, selbst wenn wir irgendwann mal durch überhaupt keine Mitglieder mehr sehr, sehr klein werden würden, wird es uns eigentlich immer irgendwie geben, weil das trägt sich dann doch schon. Das ist eigentlich ein schönes Gefühl. Aber noch besseres Gefühl ist natürlich, wenn man hier auch Neumitgliederwerbung hat, immer gute Füchse bekommt und den Bund eigentlich auf einem schönen, konstanten Größenlevel halten kann. Das finde ich schon schön.
Und im Notfall schreibst du einfach einen Businessplan. Dann
genau, das klappt dann wieder nicht und dann heißt es.
Gut. Ja, dann lass uns noch mal ein bisschen über deine Zeit als Kooperierter sprechen. Du hast das ja schon ein bisschen durchklingen lassen. Aber wie bist du damals in deinem Bund aktiv geworden? Oder beziehungsweise bei deinem ersten Bund? Was war so ein Grund für dich? Zimmersuche oder Bock aktiv zu sein? Oder?
Also beim ersten, ich habe eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte mit Verbindungen gehabt vom Studium. Und in der ersten Veranstaltung in Jura Bonn saß ich neben einem Typen, der war schon als Schüler immer bei den Bonner Repoaren, also bei den CVern herumgesprungen und hat dann gesagt, ich müsste unbedingt mal mit zu einer Veranstaltung kommen. Habe ich mich dann breitschlagen lassen. Ja, und das war's dann. Ne? Einmal da gewesen, zweimal da gewesen, aufs Haus gezogen, aktiv geworden, Chargen gemacht und irgendwann gedacht, ach ja, nee, das ist vielleicht doch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir wollen noch mal ein bisschen mehr interkooperativ wissen und dann da irgendwann halt raus und ja, die echte kooperative Heimat gefunden.
Bist du noch vorher Leibsohn von Armin Laschet geworden?
Nee, der war zu meiner Zeit noch kein Reporabe.
Ach so.
Dem haben sie erst, glaube ich, 2-3 Jahre später das Band umgeworfen. Der ist ja von der Mitgliedschaft kein Reporabe.
Ach so, ist er in Narnia, glaube ich, München, ne?
Ja, genau, der ist so Beute-CVer, ne? Das machen die ja schon mal. Wenn irgendeiner vorbeiläuft, dann wird das Band umgehängt.
Ja, gut. Also dementsprechend sind keine Verwandten oder Leute aus deinem Umkreis vorher aktiv gewesen aus der Zeit, bevor du aktiv warst? Oder so
viel? Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe das nachher so ein bisschen rausgefunden. Ach, der ist aktiv. Mein Nachbar in meinem Heimatdorf war dann zufällig auch mein Bundesbruder. Und da kamen dann schon einige Connections zustande. Mhm. Aber eigentlich damit nichts zu tun gehabt. Ne? Auch aus meinem Abi-Jahrgang sind so ein paar aktiv geworden, aber auch kreuz und quer. Also da hätte ich jetzt auch nicht irgendwie so eine große Vorgeschichte.
Ja, das habe ich auch erlebt. Also bevor ich aktiv geworden bin, wusste ich halt von dem ehemaligen Lebensgefährten von meiner Oma, dass er halt, ne, also den WJSC halt geführt hat, war für mich was Fremdes, wo ich erstmal nichts mit anfangen konnte, es aber super spannend fand, immer so die Geschichten dann zu hören. Und dann war ich auf der Gründungsveranstaltung einer anderen Verbindung und auf einmal saß dann da der Nachbar von mir im Couleur und der ist auch der Ex-Mann meiner Ärztin und der war dann grüner Curry. Damit habe ich gar nicht gerechnet.
Sind wir hier im Ahrtal natürlich auch ein bisschen ab vom Schuss, ne, was sowas angeht. Also da ist die Quote, glaube ich, nicht ganz so hoch. Ne? Also auch heute, wenn ich so rechts und links gucke, die großen Stammtische gibt es hier nicht. Ne? Wir sind zwar in der unmittelbaren Umgebung von Bonn, ne, aber gibt hier und da mal so ein paar, wo man es weiß, aber.
Ja, wie war denn für dich der Eintritt als junger Mann in diese Corpo-Bubble? Was war denn für dich besonders oder wo du sagen würdest, boah, da hat sich so mein Leben schon gewandelt?
Ich habe zum Beispiel, als ich aktiv geworden bin, überhaupt keinen Alkohol getrunken. Ne? Vielleicht mal ein Glas Wein, aber Bier war so gar kein Thema. Ne? Und das kam natürlich dann schon mit. Ne? Das blieb dann nicht aus. Ist aber auch heute noch so, dass ich jetzt nicht zu Hause sitze und sage, boah, ich habe jetzt Bock auf ein Bier. Ne? Ich trinke mal in Gesellschaft vielleicht ein Bier, aber das war schon mal das erste große Thema dann, ne, was man sich dann einfach mitgenommen hat. Ansonsten war das natürlich dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses Netzwerk von Menschen, die einfach in der gleichen Altersstufe um einen rum sind und das Gleiche wollen und Lust haben, das Gleiche zu machen. Das hat halt auch immer bei mir dafür gesorgt, dass ich Bock hatte, mich zu engagieren, dass ich Lust hatte, mit denen was gemeinsam zu machen. Das ist ja eigentlich für mich immer noch heute der Kernpunkt einer gesunden Aktivitas. Wenn die Jungs Lust haben, ihre Freizeit miteinander zu verbringen, dann machst du alles richtig. Ne? Und das war auch damals schon so.
Das ist ein wichtiger Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. So ein Bund, der nur aus Zwang besteht oder aus Pflicht, da gibt es dann wenig
Engagement. Du wirbst ja auch keine Mitglieder, indem du denen sagst, ja, hier macht ihr das und das und hier müsst ihr das und das machen, hier müsst ihr das und das machen. Du wirbst ja damit und sagst, hier, guck mal, wir haben echt coole Leute und wenn du Bock hast, mit denen deine Zeit zu verbringen, dann sei doch öfter hier. Ne? Ja. Das ist immer der Angelpunkt, finde ich auch, um erfolgreich zu sein.
Hier, schau mal, wir haben voll das geile Haus, aber untereinander können wir uns nicht groß leiden. Das heißt, wir gehen nicht aus dem Weg. Aber es ist trotzdem gut. Das hat Vorteile.
Haben 17 Termine pro Woche, wo keiner Bock drauf hat, ne? Und morgens fechten und das und das. Boah, haben wir alle keinen Bock drauf, ist alles scheiße. Aber ja, ist ein cooles Haus, wir haben ein paar nette alte Herren. Hast du Bock, hier jeden Tag zu sein? Nein.
Das ist auch immer so die Quadratwurzel der anwesenden Leute, die sich wirklich engagiert. Also deswegen.
Ja. Nee.
Ja, ich frage immer auch, andere Kooperierte, die ja alte Herren sind, so wie du und ich. Worin unterscheidet sich denn deine heutige Aktivitas im Vergleich zu deiner? Findest du da, dass es eigentlich, dass, also die sind genauso drauf wie ihr damals, oder findest du, dass es da Nuancen oder Unterschiede gibt oder, sag mal, Dinge, wo der Zeitgeist einiges verramscht hat, sagen wir mal so?
Auch eigentlich muss ich sagen, dass die Jungs echt gut sind, dass wir echt eine gute Truppe haben, die auch unterschiedliche Charaktere hat und wirklich nicht so komplett gleich aufgezogen ist. Und das war bei uns damals auch so. Muss ich sagen, ich war in so einer Zeit aktiv, da war so dieses Stichwort Drohen, Schreien, Schubsen, Bonner Kumeng. Das war halt immer, ne? War immer bei uns ganz, das war immer so, ne? Bei uns war es immer, das war immer laut, das war immer viel, das war immer auch so eine gewisse, ich sag mal, positive Grundaggression gehörte dazu, ne? Man hat sich gegenseitig dann auch schon sehr kunstvoll beleidigt und also dieses Spiel, das ist vielleicht nicht mehr so ausgeprägt. Aber wir waren auch damals sehr interkooperativ unterwegs. Das heißt, du konntest eigentlich überall hingehen, bist überall reingekommen, hast überall was bekommen. Und das ist natürlich, da haben natürlich 2 Jahre Corona so ein bisschen so einen Bruch gemacht. Mhm. Wobei ich doch den Eindruck habe, dass das langsam wieder auflebt, ne? Dass die Jungs auch heute ihre interkooperativen Verbindungen haben, wo sie dann hier und da mal hinlaufen und das auch gerne und häufig machen. Und das war für mich halt immer ein Riesenfaktor, nicht? Also wir sind echt quer durch Deutschland gefahren, überall hin und haben uns alle Arten von Häusern überall angeguckt und das hat einfach auch geprägt und dafür gesorgt, dass man auch heute noch so ein Netzwerk quer durch alle Verbände hat und das von München bis Hamburg eigentlich. Ne? Mhm. Und das ist, gönne ich den heutigen Aktiven auch und ich sehe aber auch eigentlich, dass sie das pflegen und da hilft natürlich, wenn man so ein Freundschaftskartell hat, was da auch aktiv zu beiträgt, ne? Einfach durch die Republik zu fahren und andere Städte, andere Leute kennenzulernen. Und das, finde ich, hat unseren Bund immer schon ausgemacht und macht ihn auch heute noch aus. Ne?
Das ist ja auch attraktiv, ne, um auch Mitglieder zu keilen, vor allem, ne, wenn man denen halt sagt, so, ey, wir können eigentlich überall hinfahren, wir haben überall befreundete Bünde. Und ja. Die meisten großen Korpusstädte, die haben ja auch ihre besonderen Jahreshighlights, also jetzt mal zum Beispiel in Tübingen das Stocherkahnrennen. Wenn man dann da halt die Beziehungen spielen lässt, dann kommt man auch noch irgendwo unter, während alle Buden eigentlich also voll sind, oder in München beim Oktoberfest. Das ist ja mal so ein Punkt. Ja, wie lange warst du eigentlich, Fuchs?
Also insgesamt über beide Bünde, oder?
Such dir eins aus.
Ja, ich habe beim CV natürlich die normale 2-semestrige Fuchsenzeit und dann in der Alemannia ging das etwas schneller. Nicht? Ich habe dann schon nach, ich glaube nach 3 Monaten meine erste Partie geschlagen und danach war das dann auch, war die Fuchsenzeit dann auch durch, ne? Weil man hatte die interkooperative Grundbildung ja mitbekommen, mhm. Hat dann mal erklärt bekommen, was im neuen Bund so anders ist. Und so ganz leicht soll es ja bitte auch nicht sein, ne? Weil der will ja schließlich hier Mitglied werden. Ne? Mhm. Das ist dann auch mal ein Faktor, aber das hat eigentlich hat von Anfang an gut gepasst und insofern war das auch nie ein großes Problem. Aber Fuchsenzeit war schon toll. Also immer wieder gerne zurückerinnert an die Fuchsenzeit.
Was warst du denn am liebsten? Fuchs, Bursch oder jetzt alter Herr?
Hat alles seine Vorteile, aber ich wäre auch gerne mal junger Bursch. Da konnte man einfach viel Unsinn machen, ohne dass es größere Konsequenzen hat.
Ja, wenn man dann gesenkten Blick durch das Philisterland läuft, dann sieht man sich da schon zurück. Also ich vermisse es auch oft.
Wenn man es heute auf den Veranstaltungen sieht und dann hat man mal irgendwie zur später Stunde, sieht man die Aktiven so langsam wegschleichen, sich in den Keller verziehen und dann hört man ein leichtes Klirren und das Aufschlagen von Gläsern im Keller. Dann denkt man sich, ach ja, schön, lustig.
Ja, mich macht dieser Geruch von so versifften Kellern, wo abgestandenes altes Bier ist und
das alten
Holz dazu. Trümmern auf dem Boden, da geht bei mir immer das Herz hoch und ich hatte das noch.
Eigentlich müsste es eklig sein, aber man hat immer noch das, also es überwiegen eigentlich die Erinnerungen. Ne? Das ist immer so, also hat bei mir auch eigentlich nur positive Erinnerungen. Deswegen habe ich heute auch noch im Alltag hier, ne? Wenn du mal einen Gast hast, der hier irgendwo mal beim Weinfest nicht an sich halten konnte, dann stehen die Mädels immer da und sagen, und ich sage, ja komm, ich mach's weg, kenne ich doch alles, habe ich alles jahrelang gemacht, gar kein Problem.
Siehst du, Ute, wir hätten den Papst da einfach einbauen sollen auf der Toilette.
Ja, ja. Obwohl wir auf dem Alemannenhaus nie einen Papst hatten. Aber ja, wir waren auch mit anderen Gerätschaften dann kreativ.
Ja, muss ja nur im Baumarkt gehen. Ne? Die Bautonne reicht vollkommen aus. Es gibt ja auch ein paar Bünde, ne? Die haben ja dann so einen Papst auf dem Haus und darüber hängt dann auch ein Bild von Napoleon. Das finde ich dann auch immer geil. Ja, gab es denn etwas in deiner aktiven Zeit, wo du sagen würdest, boah, daran bin ich richtig gewachsen? Also etwas, was dir eine gehörige Portion fürs richtige Leben mitgegeben hat?
Ja, ich finde, Stage sein, das war immer natürlich was, was einen hat wachsen lassen, wenn man es dann auch so ein bisschen ernst genommen hat. Und gerade so Konvente, beziehungsweise bei uns hat es ja Versammlungen leiten, war auch immer eine Geschichte, die mir auch für nachher einfach unglaublich viel mitgegeben hat. Ne? Gut, ich habe nebenbei immer noch so Teambuilding-Events in der Eventagentur gemacht. Das heißt, dummes Zeug schwätzen war immer schon so ein bisschen Thema. Ne? Aber ich sag mal, eine gewisse rhetorische Grundprägung und auch heute noch einfach aus der Hüfte raus mal eine Viertelstunde irgendeinen Quatsch erzählen oder hier Gäste durch den Laden führen, denen was erzählen, denen was verkaufen wollen. Das habe ich sicherlich in der Hauptsache dadurch gelernt, das als Aktiver auch immer abmachen müssen. Das finde ich schon, das prägt einen auch. Ne?
Definitiv. Also bei mir ist es halt auch so, ich kenne es so aus Verkaufsgesprächen halt ziemlich gut. Also da hat mir viel Input aus der aktiven Zeit geholfen, zum Beispiel halt auch gerade aus dem Bereich Leute zu keilen. Ich finde, das sind sehr, sehr viele Grundmechanismen am Werke, die du auch bei einem Verkaufsgespräch halt hast. Und ich war so ein bisschen bei uns immer so die Bandwurfmaschine, die Leute da abends um 8 wussten die noch nicht, dass die aktiv werden wollen. Und um 10 haben sie dann mit blutendem Herz das Band angenommen.
Ja, genau. Das ist genau auf den Punkt eigentlich. Ne? Man begrüßt die Leute, man erzählt denen, wie toll es hier ist und was man für Vorteile hat, aber ohne eigentlich darüber zu erzählen, sondern man zeigt es nur. Und das ist natürlich, ist ja letztlich heute im Veranstaltungsbereich in der Gastro nicht anders. Ne? Man will ja den.
Was war denn das Krasseste, was du in deiner aktiven Zeit erlebt hast, was dich bis heute mitnimmt?
Naja, mitnehmen tut mich das nicht, aber es sind so sehr präsente Erinnerungen eigentlich daran. Also da war ich noch gerade so in den letzten Zügen als TVer. Es war eigentlich schon klar, dass danach was anderes passieren würde. Und dann bin ich mit einem Bundesbruder, mit einem guten Kumpel von den damals noch Landsmannschaft Zimbria Estivonia und von den Bonner Huberten, von den Jägern, sind wir zu viert. 5 Tage haben wir die sogenannte Deutschlandtour gemacht und waren eine Nacht in Tübingen, eine Nacht in Heidelberg, eine Nacht in Erlangen, eine Nacht in Würzburg und eine Nacht in Marburg. Und das war, glaube ich, mit das eskalativste und amüsanteste 5-Tages-Programm, was ich jemals mitgemacht habe. Und das war einfach auf allen Ebenen nur großartig, weil man da einfach dieses damals schon langsam aufblühende interkooperative Netzwerk in vielen Stellen schon ad absurdum geführt hat. Und das war ganz, ganz herrlich. Und da denke ich immer, immer gerne dran zurück.
Das hört sich auch schön an. Das ist mir auch mal passiert, also ähnlich passiert. Es war keine Deutschlandtour, aber ich war damals mit einem Chor relativ gut befreundet, so aus einem interkooperativen Aspekt heraus. Und die hatten mich dann gefragt, hast du Bock, mit auf eine Mensur nach Münster zu kommen? Ich so, klar. Ich dachte, wir fahren abends wieder zurück. Bin freitags, mittags dann hin. Wir sind dann nach Münster gefahren. Da war dann Klisch 64. Partie, hatte sich das dann rausgestellt. Und ich war dann da und ja, dann, da waren irgendwann die Partien dann fertig und dann wurde halt genascht. Und dann meinten die, ja, nee, wir fahren doch noch nicht nach Hause. Und ich so, okay, gut, meinetwegen. Ja, und dann sind wir, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind dann noch nach Bielefeld weitergefahren, dort zu einem Chor. Und ich war dann irgendwann sonntagabends wieder zu Hause. Mein Anzug war kaputt, meine Anzugsschuhe sind mit Bier aufgefüllt worden, als ich irgendwann mal eingenickt bin. Und das war eine lustige Geschichte auf jeden Fall, an die ich noch gerne zurückdenke.
Ja, wir hatten auch so Touren nach, wir sind einfach auch viel durch die Gegend gefahren. Ne? Und ob wir dann in Greifswald waren, um dann einen Kumpel dann beim Schiffenfest an der Turnerschaft zu besuchen. Das war auch so eine absurde Tour nach Greifswald. Nie vorher in dieser Ecke gewesen und dann mit 4 Mann da hingefahren und haben dann da alles unsicher gemacht. Und das war allein schon in Bonn, ne? Wenn wir da unterwegs waren mit unserer Gruppe. Wir waren ja immer sehr, es war immer verschiedenste Bünde unterwegs. Es waren niemals irgendwie 5, 6 alle Mann. Wir waren immer mit ganz vielen verschiedenen Leuten unterwegs. Und dann klingelst du irgendwo und dann machen die auf und sagen, ach, die dicken Buchsen schon wieder. Na, komm rein. Das war wirklich so eine oder auch in München, nicht? Da stehst du beim Croisaria da im Keller und hast irgendwelche Münchner Burschenschaftler mit dabei. Und dann die Isaren alle am Keifen und am Schreien. Und ich gucke den Kollegen Hutsteiner von den Zimmern des Dämonen von den Ton an und sage, komm, dann machen wir halt mal kurz Bonner Comment. Dann haben wir uns kurz angeguckt, haben dann einfach zurückgeschrien, 3 Minuten lang. Und die haben das gar nicht verstanden. Die haben das gar nicht verstanden, wie wir so völlig umgeschaltet haben. Haben dann die Münchner Burschenschaft da rausgeschmissen und haben gesagt, alles klar, Jungs, ihr seid lustig, ihr dürft jetzt bleiben. Wir setzen uns jetzt um ins Kaminzimmer. Das war so. Das passiert halt immer irgendein Quatsch. Ne? Das war halt wirklich immer wieder absurd, diese ganzen Geschichten.
Ja, ich hatte mal eine ähnliche Situation. Wir waren auch mal bummeln in der Stadt und dann sind wir mit einer Burschenschaft losgezogen. Und dann waren wir halt bei so einem Trinkperformance-Bund gelandet. Und und es war halt lustig mit denen, die irgendwann meinten die dann so, jo, die anderen gehen jetzt, ihr dürft da bleiben. Dann durften wir da bleiben, haben dann weiter mit denen gezaubert. Wir waren halt aber schon so, sagen wir mal, investiert. Das ist uns dann irgendwann eingefallen, ist scheiße, wir haben ja gerade unsere Übernachtungsmöglichkeit über Bord geworfen. Das Lustige war, das war in der Nacht von grünen Donnerstag auf Karfreitag. Und wir haben uns dann wirklich also es war eine sehr katholische Stadt, wo wir unterwegs waren, dann haben wir uns in einer Kirche, die einen Karfreitags-Nachtsgottesdienst hatte, der 6-7 Stunden ging, haben wir uns da im Vollsuff in die letzte Reihe gesetzt und das war wirklich 45 Minuten Ruhe. Dann wurde eine Zeile verlesen, wurde kurz gebetet, eine Strophe gesungen und dann war wieder 45 Minuten Ruhe. Und die 4 Stunden, die wir in den Gottesdienst verbracht haben, bis der erste RW wieder nach Düsseldorf gefahren ist, ist dann auch im Flug vergangen.
Ja, ach, da gibt's, das ist, ja, möchte man gerne mal zurückkehren. Also manches war auch sehr anstrengend, aber es hat schon sehr viele Highlights gegeben. Ne? Eigentlich müsste man das mal aufschreiben, ne? Das ist so.
Wie der Carsten Hohage.
Ja, genau. Habe ich letztens noch dran gedacht, den hatte ich ja hier im Restaurant auch schon zur Lesung. Und da habe ich jetzt gedacht, eigentlich müsste man, manches kannst du nicht aufschreiben, manches ist einfach zu absurd, aber manche Sachen müsste man eigentlich aufschreiben, das stimmt.
Ja, da denke ich auch gerade über ein mögliches Format nach, wie man das machen
kann. Ja, es war aber auch damals so diese Zeit, es war so, ich sag mal so zwischen 2003, 2004 bis 2010, das war aber auch so eine Zeit, die war schon in manchen Teilen extrem, aber die war immer noch irgendwie amüsant und lustig, ne? Wenn man jetzt noch mal so 5-6 Jahre weitergeht, so die Mitte der 2010er, so 2015, 2016, 2017, hast du plötzlich Stories gehört von Leuten, die dann sich halb tot gesoffen haben und ins Krankenhaus und das ist ja wirklich öfter vorgekommen dann, in einer hoher Frequenz und das, da denkst du auch, ja, so war es dann damals bei uns doch nicht, ne, das gewisse Maß und Mittel, das haben wir doch immer gekannt und es war immer, wenn du gesagt hast, ja Jungs, jetzt mal kurz Stopp, jetzt müssen wir einmal kurz richtig sprechen, dann war auch dann okay. Ne?
Mhm. Na, da habe ich auch viele Geschichten gehört, aber die nehmen wir mal nicht in den Podcast auf.
Bevor das nee, besser nicht.
Thorsten, du bist ja auch Besitzer des Bahnsteig 1 im Ahrtal und das Ahrtal ist ja in den letzten Jahren ja auch traurigerweise sehr bekannt geworden, noch einmal in Deutschland, weil da ja die Flut war. Wie war das damals bei der Flut im Ahrtal? Vor allem für dich.
Ja, immer eine schwierige Geschichte. Vielleicht mal ein bisschen ganz kurz einmal zurückgegriffen. Ich mache das ja hier seit 2013 und ich hatte immer in meinem Restaurant so einen separaten Raum. Der war im Grunde von unten bis oben mit Couleur zugehangen und das war wirklich schöner als mancher Kneipsaal, würde ich fast sagen, was da alles hin aus unterschiedlichsten Kooperationsrichtungen und deswegen war halt immer diese Verbundenheit zu anderen Verbindungen, die dann auch gerne hier hinkamen, hier Kneipen gefeiert haben oder hier auch Altanausflüge hingemacht haben oder ihre Verbindungsreisen hingemacht haben. Das hatten wir eigentlich immer, das war immer ein Riesenthema hier und deswegen waren da auch immer gute Connections, auch interkooperativ, noch aus den Studienzeiten eigentlich, aber dann auch später. Und bei der Flut war es, ja, ich war zu Hause, nicht? Ich war einen Tag vorher noch in Brüssel, dann sind wir dann hier rübergefahren und wir hatten so die Ansage von der Feuerwehr, es können 5 Meter werden, es können 5,5 Meter werden. Ich habe gesagt, okay, ja, mein Erdgeschoss ist hier auf 5,50 Meter, 6 Meter, wird wohl nicht so schlimm werden. Lass mal das Auto hinterm Haus stehen. Und dann irgendwann habe ich gesehen, okay, hinterm Haus ist Wasser, links vom Haus ist Wasser, rechts vom Haus ist Wasser und jetzt läuft das Wasser auch über die Brücke. Dann blieb mir halt nur noch übrig, in den ersten Stock zu gehen, wo meine Wohnung auch ist. Und dann habe ich das dann so ein bisschen ausgeharrt. Und ich weiß mittlerweile, dass das in Bonn das schon so langsam auf dem Haus bei den Aktiven alles zusammenlief. Nicht? Die haben dann schon überlegt, oh, wie kommen wir da hin? Was können wir machen? Was können wir machen? Die sind dann schon auch morgens, am Morgen nach der Flut, sind die hier rumgeirrt, kamen natürlich nirgendwo durch, kamen nirgendwo hin. Ich hatte dann irgendwann mal so gegen Mittags eine Stelle neben dem Haus gefunden, wo ich tatsächlich Handyempfang hatte. Habe ich mal durchgegeben, alles klar, bin noch da. Und dann haben wir uns irgendwann, habe ich mich entschieden, weil hier war ja weder Strom noch Wasser noch sonst irgendwas. Ich habe zwar mal, habe schon angefangen, die ersten Flaschen Wein und Whisky aus dem Schlamm zu zerren und habe mir ein bisschen was an Kram aus der Küche zusammengesucht, um das vielleicht für die nächsten Tage parat zu haben, aber dann irgendwann auch mit der Feuerwehr über die A-Brücke kommuniziert, weil ich konnte nicht über die Brücke da lag 6 Meter roter Schutt drauf, das heißt, ich war ja eigentlich abgeschnitten und kam gar nicht weg. Ich bin also allein auf das einzige Gebäude auf der anderen A-Seite, der Bahnhof. Mhm. Und ja, dann gegen Abend haben wir dann einen Helikopter gerufen, der hat mich dann ausgeflogen und da kommt nämlich schon die kooperative Connection, weil der hat mich dann in Bad Neuenahr, da ist so ein Hobbyflughafen oben, und da halt starten und landen bestimmt 30, 40 Helikopter die ganze Zeit permanent, haben Leute irgendwo ausgeflogen. Mhm. Hab mich da kurz registrieren lassen und keine 20 Minuten später kamen die Jungs aus Bonn angefahren zu zweit, zwei Aktive, haben mich eingeladen und dann sind wir aufs Haus gefahren und da fing das Netzwerken und ich sag mal das Planen am Abend dann schon an, also am Donnerstagabend, der 15., also quasi noch. Da war das Wasser noch nicht ganz weg, da lief das schon so langsam zusammen. Und das führte dann dazu, dass wir eigentlich 2 Tage später an dem Samstag schon mit über 40 Leuten, ich glaube fast 50 Leuten, vom Haus in Bonn gestartet sind und haben die dann auf am ersten Tag schon 3 verschiedene oder 4 verschiedene Baustellen und Punkte geschickt. Und dann, das eskalierte dann auch ein bisschen. Ne? Also wir waren zwischenzeitlich über 80 Leute, die wir in Bonn bei unserem Haus dann untergebracht und verteilt hatten, ne? Auf alle möglichen anderen Verbindungshäuser in Bonn. Haben Wahnsinn. Dann Spenden angenommen, haben so ein richtiges Lager in Bonn aufgebaut und das von da aus koordiniert. Ich war dann auch mehr in Bonn, als dass ich im Ahrtal war. Ne? Ich habe dann gesagt, hier Jungs, in Ahrweiler ist mein Elternhaus, da war alles voll. Ne? Ich habe gesagt, hier, räumt den Keller aus, schmeißt alles weg. Frag mich nicht, wenn ihr irgendwas Cooles findet, was wirklich behaltenswert ist, dann legt es auf Seite, aber sonst das darf alles entsorgt werden. Und in Malchers genauso. Und dann habe ich, in Malchers war nur die Ansage, die ersten 5, 6 Tage bitte nichts anderes machen als Weinflaschen und Whiskyflaschen aus dem Schlamm ziehen. Das haben die Jungs auch gemacht, haben das gesammelt. Das haben wir dann alles nach Bonn geschleppt, katalogisiert und dann da erstmal eingelagert. Mhm. Und ja, das Tolle war halt, dass man wirklich von München bis Hamburg kooperierte zu uns aufs Haus, ob das nun Kursstudenten waren, ob das TVer waren, ob das von irgendeiner Damenverbindung waren, ob das von der nautischen Verbindung Roter Sand zu Elsfeld war. Also es war wirklich komplett gemischt und das war eigentlich schon das beeindruckende und wunderbare Ergebnis. Und das Tolle war, schon nach 2, 3 Tagen, ne, wir hatten natürlich immer die Bänder an, auch wenn wir hingefahren sind. Und Polizei und Bundeswehr, die überall die Straßen gesperrt hatten, die haben nur in die ausgeguckt und haben gesagt, ach ja, ihr habt die Bänder an, ihr könnt durch. Ne, ihr wisst ja, wo ihr hin müsst. Das war schon sehr beeindruckend. Das ging natürlich dann auch immer weiter. Ne, das gipfelte dann auch darin, dass wir schon im September mit den gesammelten Weinflaschen vom Chor Hubertia und Chor Arminia München eine organisierte Auktion in München hatten, wo wir die ersten 800 Weinflaschen versteigert haben. Und das war netzwerkseitig war das ganz, ganz großartig. Und ich hatte jetzt knapp 3 Wochen hatten wir hier eine große interkooperative Wiedereröffnungskneipe. Und da waren natürlich auch von diesen Leuten ganz viele da. Das heißt, das war auch wieder mit über 60, fast 60 Mann hier im Bahnsteig 1 eine Kneipe geschlagen. Wir haben jetzt nicht mehr, also dieses interkooperative Zimmer habe ich jetzt vielleicht nicht mehr, aber das gibt das Design jetzt nicht mehr so her. Mhm. So ein paar kleine Details verstecken wir schon, aber das war natürlich dann schon eine unfassbar bewegende und auch sehr intensive Zeit. Und dann, das ging natürlich auch weiter, die kamen dann immer wieder, irgendwann hast du natürlich dann nicht mehr den Bedarf gehabt, jetzt jeden Tag hier 80 Leute verteilen zu müssen, weil sich dann auch andere Strukturen gebildet hatten, mit denen man das dann anders lösen konnte, nicht? Also ich sag mal, hier Stichwort Helfer-Shuttle ist ja vielleicht auch bekannt. Die haben das dann professionell gemacht und die Leute dann zu den Baustellen, wo es nötig war, geschickt. Aber wir hatten sogar Leute aus Freiburg, aus Berlin da, die waren 4 oder 5 Wochen da und haben dann so Lager geleitet, in denen dann quasi Hilfsgüter angenommen wurden, haben das da koordiniert und verteilt und dann immer wieder bei uns am Haus gepennt und von uns vom Haus aus losgefahren. Das war schon, das gipfelte darin, dass da wirklich der gesamte Kneipsaal bei uns, und der ist echt groß, komplett von oben bis unten mit Hilfsgütern vollgestopft war. Und wir irgendwann noch nach 3, 4 Monaten dann wirklich mal überlegen mussten, okay, wo kriegen wir das Zeug jetzt noch hin und wie kriegen wir es denn auch jetzt wieder von Bonn weg dahin, wo es gebraucht wird. Ne? Das war schon ja spannend, sehr spannend.
Krasse solidarische Aktion, also...
Ja, also wir haben das auch in vielen Bildern festgehalten. Das werden wir auch hier noch die nächsten Jahre wahrscheinlich des Öfteren mal feiern, weil immer wieder auch dann Anfragen kommen. Ja, wir würden nochmal kommen, wir haben es da und da nicht hingeschafft. Und ja, das hat auch schon, glaube ich, eine ziemliche interkooperative Bekanntheit geschickt dadurch. Ne? Auch dann durch verschiedene Berichte, jetzt waren jetzt nicht nur Zeitung und Fernsehen, sondern auch dann in den Verbandszeitschriften ist ja doch auch einiges abgedruckt worden. Das gab auch nochmal krasses Feedback und ja, das hält auch nach wie vor an. Ne?
Ja, aber ich finde es ja auch an deinem Beispiel, vor allem mit dem Bahnsteig 1 und auch mit dieser ganzen Hilfe, das ist ja auch wirklich ein Beweis dafür, dass wir, wenn wir Leute keilen und sagen, ja, wir haben super große Solidarität unter uns Korporierten, dass das kein Gelaber ist, sondern dass das wirklich der Tatsache entspricht, dass da Leute sofort ins Auto gesprungen sind, nachdem die mitbekommen haben, dass es da einen kooperierten Wirt gibt, der Hilfe braucht, dass es dort Leute gibt aus dem Tal, die generell auch Hilfe brauchen. Eure Spendenaktion, die ihr da gemacht habt mit dem Verkauf der Weinflaschen, das ist schon was wirklich Besonderes. Das ist eine sehr beeindruckende Geschichte auf jeden Fall. Das ist keine alltägliche Geschichte.
Ja, das war ja auch nicht nur von mir aus. Es gab ja auch noch andere Bünde, die dann an anderen Orten unterwegs waren. Ich habe das auch dann von anderen Bonner Bünden mitbekommen, die sagen, naja, wir haben uns gar nicht vernetzt, aber wir waren da und da. Das hat also auf allen Ebenen gut funktioniert. Und das Beeindruckende daran für mich war wirklich, ne, egal wie sehr man sich zu aktiven Zeiten oder wenn man dann auch, ich sag mal, beim Bummeln oder beim sonstigen Couleurspielchen unterwegs war und sich gegenseitig niedergemacht, angeschrien, angeknattert oder sonst was hat, in dem Moment war dann wirklich scheißegal. Ne? Egal, was für einen Verbindungsvornamen du hattest, das war wirklich, da hat niemand nachgefragt. Ne? Das war wirklich das Letzte, was irgendwen interessiert hat, von welchem Bund du kommst und was du für eine Tradition hast und ob du jetzt auf einer Tollmund kommst oder aus irgendeinem Bund von JWD, den keiner kennt. Das war wirklich zu dem Zeitpunkt völlig Wurst egal. Das war schon sehr beeindruckend. Mhm.
Absolut. Ich meine, das ist ja auch so ein Effekt, das hatte auch hier einer, also Mitarbeiter aus der Redaktion halt auch gesagt. Das ist so, weißt du, wenn du aktiv bist, dann wird ultra distinguiert. Ist das die gleiche Verbindungsart wie einer selber? Naja. Alle anderen Bünde sind kacke. Alle sind doof. Aber dann bist du mal später im Berufsleben und dann erfährst du, dass der Klaus aus der Buchhaltung beim Wingolf ist und dann denkst du, ja, der Klaus ist mein bester Freund. Er ist ein Kooperierter.
Ja, man kann das ja auch jetzt als Alter ja noch zelebrieren, ne? Wenn ich jetzt auf irgendeine CV-Kneipe gehen würde und sehe, wie die da mit ihren Schlägern auf den Frühstücksbrettchen rumkloppen, da muss ich heute auch sagen, ja, was macht ihr da, ne? Was ist, also, wir sind halt dann zu alt für so einen Quatsch, ne? Bei uns gibt's das alles nicht, ne? Wir haben kein Bierkommand, wir haben sowas alles nicht, ne? Das findet da nicht statt. Und bei uns steht einer auf und sagt ein paar Worte, dann wird gesoffen, dann wird gesungen und dann geht die Kneipe weiter, ne?
Absolut.
Und das sind halt so kleine Beispiele, ne? Das, wo man sich dann auch, klar, da kann man sich natürlich auch in solchen Situationen, wo dann diese Hilfe kam, wo man dann so gemeinsam auf dem Haus unterwegs war, kann man sich an solchen Kleinigkeiten natürlich dann auch nochmal lustvoll reiben. Aber unterm Strich bleibt dann trotzdem stehen. Wenn es drauf ankommt, dann ist man da, ne? Und dann hat man die Leute auch im Netzwerk.
Absolut. Ja, Thorsten, Ich würde sagen, danke für deine Zeit. Das war ja wieder ein ausgiebiger Laberlümmel, den wir beide hier hatten.
Sehr gerne, sehr gerne.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war eine sehr große Freude, mit dir zu reden.
Ja, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut. Und vielleicht schaffen wir es ja mal hier auf eine Live-Wiederholung in MyShows oder sowas.
Das nehme ich gerne an.
Ja. Ich bin ja jetzt wieder hier, nicht? Also ich bin ja jetzt wieder auffindbar.
Sehr gut. Ich rede mit meiner Frau darüber. Die wird sich freuen.
Ich darf mit.
Gut. Ja, gut. Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich habe noch eine Bitte an euch. Bitte teilt, liked dieses Video, empfiehlt es euren Bundesbrüdern, euren Bundesschwestern, euren Korbrüdern, alles, was es da draußen gibt, was da rumläuft, was zur Korpo-Welt gehört. Vielen Dank. Wir hören uns wieder nächste Woche und bis dahin gönnt euch und hört's euch rein. Tschüss.